Was haben Sie denn in Ihrer Studie genau untersucht? Wie sind Sie da vorgegangen, die Pflegesysteme in Deutschland, Japan und Schweden zu vergleichen?
Ja, also die Grundlage für den Vergleich ist eine Fragenbogenuntersuchung, eine sehr umfangreiche Fragenbogenuntersuchung, die repräsentativ in den Ländern durchgeführt wurde, mit einer großen Anzahl von Pflegekräften, mit dem gleichen großen, umfangreichen Fragebogen. Das heißt, wir haben jetzt eine Studie, in der wir wirklich exakt genau die gleichen Fragen mit den gleichen Antworten vergleichen können, was in dieser Tiefe was Besonderes ist. Und ich habe eben diese Länder ausgewählt, natürlich auch, was dazu die Ergebnisse einfach gibt. Aber ich habe diese Länder natürlich auch inhaltlich ausgewählt, weil es doch drei unterschiedliche Systeme sind, die aber auch Gemeinsamkeiten aufweisen. Und verglichen habe ich als Idee, wie wird die Pflege überhaupt definiert? Was ist professionelle Pflegearbeit in den drei Ländern? Oder was ist überhaupt bezahlte Pflegearbeit in den drei Ländern? Wie sieht das Pflegesystem aus? Ich habe das Professionalisierungssystem verglichen, das heißt, wie werden Pflegekräfte ausgebildet? Und ich habe noch verglichen Migrationspolitiken in Bezug auf eben, wie werden Pflegekräfte aus dem Ausland eben integriert. Und eben die Studie hat das Ziel gehabt, dass vom genauen Hintergrund dieser Analyse gesagt werden kann, was beeinflusst jetzt wie oder wie sieht es aus oder was kann man von bestimmten Politiken erwarten.
Sie haben angesprochen, dass eben dabei auch Gemeinsamkeiten ersichtlich werden zwischen den drei Ländern, wenn man die Pflegesysteme von Deutschland, Japan und Schweden vergleicht. Was sind das da für Gemeinsamkeiten, das, was genau diesen Pflegesystemen allen sozusagen gemein ist und was man da überall wiederfindet?
Ja, was man wiederfindet, ist schon, dass in allen Ländern Pflegekräfte also auch beklagen über zu großen Arbeitsaufwand, über Personalmangel, über zu große Vorgaben, zeitliche Taktungen. Es gibt in allen drei Ländern, sagen Pflegekräfte, dass im Grunde genommen die Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen, nicht unbedingt mit den Aufgaben oder nicht mit den Aufgaben übereinstimmen. Das ist grundlegend. Aber die Ausgestaltung ist doch wieder sehr unterschiedlich oder zeigt sich systembedingt sehr unterschiedlich.
Wenn wir jetzt vielleicht auch auf diese systembedingten Unterschiede blicken, was bedeutet systembedingt dann unterschiedlich? Welche haben Sie da festgestellt an Unterschieden?
Ja, wir haben das verglichen, den ambulanten Sektor und die stationäre Altenpflege. Also ich habe nicht das Krankenhaus verglichen, da haben wir keinen Einblick bekommen. Man kann insgesamt für Deutschland sagen, dass wir ein Land sind, das in dem Ländervergleich unter enorm hohen Zeitdruck leidet. Also es gibt in keinem dieser drei Länder Pflegekräfte, die so stark über Zeitdruck klagen. In Japan ist das größte Problem die unbezahlten Überstunden, die mit dem Ideal der japanischen Arbeitsmarkt zusammenhängen. Bei uns ist wirklich der hohe Zeitdruck, den die Pflegekräfte ganz, ganz stark kritisieren. Man kann manchmal unterscheiden zwischen ambulanten und stationären Sektor. Der ambulante Sektor in Deutschland ist im internationalen Vergleich eher positiv, was das Ausbildungsniveau angeht, das eher gut ist. Im internationalen Vergleich ist auch positiv, was das soziale Miteinander angeht. Also die Pflegekräfte unterstützen sich gegenseitig, auch Vorgesetzte werden eher positiv wahrgenommen. Das ist ein positiver Aspekt. Negativ ist wirklich die Klage eben über zu viele Patienten, zu wenig Zeit. Das findet sich natürlich ganz, ganz eindeutig. Ja, also in Schweden kann man sagen, das Interessante in Schweden ist, dass es weniger Unterschiede zwischen ambulanten und stationären Sektor ist. Was bedeutet, dass stationärer Sektor eigentlich der beste im Ländervergleich ist? Was man auch erklären kann durch eine relativ gute Personaldecke im internationalen Vergleich und auch durch die Art und Weise der Organisation von stationärer Versorgung. Also es gibt in Schweden, ein ganz großer Teil ist so Gruppenwohnen für demenziell Erkrankte. Das heißt, sie leben in kleineren Gruppen von 5, 6, 7 Bewohner in einer Einheit zusammen, werden da gemeinschaftlich versorgt. Oder sind die anderen Gruppen, die eben nicht so eine intensive Versorgung brauchen, haben mehr Freiräume, mehr eigene Zimmer, mehr größere Zimmer und so weiter. Also es ist eine andere Art der Versorgung, was einfach besser macht und was auch dann die Situation sich angleichen lässt, sagen wir so. In Japan kann man sagen, ist es so, dass es einen großen Unterschied zwischen stationären und ambulanten Sektor gibt und dass das mit einem großen Geschlechtereinfluss einhergeht. Also in Japan ist der ambulante Sektor ganz stark weiblich dominiert, wie überall, mehr als 90%. Aber im stationären Sektor arbeiten sehr viele Männer, nämlich 35%. Und der Sektor ist gekennzeichnet durch eine eher an Männern orientierte Beschäftigungssituationen. Also fast alle arbeiten nur Vollzeit, es gibt keine prekäre Beschäftigung. Es ist eine ganz andere Art von Arbeitsorganisation, die man da im stationären Sektor in Japan findet.
Und wenn wir jetzt nochmal auf das genau deutsche Pflegesystem oder den Zustand eher dieses Systems blicken, da wird ja über Twitter ganz aktuell diskutieren eben Pflegekräfte über was sie sich unter guter Pflege vorstellen würden und wie die Realität nun aber aussieht. Können Sie da nochmal Einblick geben, wie der Pflegenotstand sich aus den Fragebögen, die Sie ja unter Pflegekräften verteilt haben, nun genau in Deutschland darstellt?
Also ich würde sagen, ganz klar, es geht um prekäre Beschäftigung, aber diesen größten, wirklich im Vergleich stationär ambulant, findet es eher im ambulanten Sektor statt und eher für Personen, die eine kleinere, also wenig Berufsausbildung haben. Die hohe Arbeitsbelastung demgegenüber ist eine Frage, die eher im stationären Sektor stattfindet. Und es gibt auch im stationären Sektor eine viel größere Unzufriedenheit als im ambulanten Sektor. Das heißt, die Arbeitsbedingungen sind schon sehr viel härter und sehr viel schwieriger im stationären Sektor. Aber wenn Sie mich jetzt anfragen, dass die Pflegekräfte gute Arbeit diskutieren und ins Internet stellen, das finde ich ein sehr wichtiger Schritt. In Schweden ist zum Beispiel das relativ weit verbreitet. Es gibt auch Manifeste von Pflegekräften, die dann fragen, wie stellen Sie sich eine gute Organisation vor, die sehr interessant ist. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass die Pflegekräfte mutig werden, also sind es sowieso, dass Pflegekräfte laut werden, hörbar werden, dass eine Stimmung in der Gesellschaft entsteht, die das auch annimmt und wahrnimmt und ihre Bedingungen, ihre Vorstellungen von guter Pflege wirklich respektiert. Das finde ich eigentlich ein sehr guter Schritt. In Stockholm zum Beispiel haben die Pflegekräfte durchgesetzt für den öffentlichen Bereich, also die öffentlichen organisierten Dienstleistungen, dass ihnen jetzt jeden Monat per Regelung fest zugesagt wird, also 2 Stunden Zeit bekommen, um Probleme in der Arbeit, im Team, mit den Patienten vertieft zu besprechen. Was eine wichtige Sache ist, weil dann die Arbeit einfach auch besser geht, ja, wenn man eine größere Chance hat, sich auszutauschen. Also ich finde es toll, wenn Pflegekräfte, die wirklich Erfahrung haben, mal zeigen, was sie unter guter Pflege verstehen. Und wenn das dann wirklich wahrgenommen und akzeptiert wird, finde ich, ist ein großer Schritt in die richtige Richtung.
Ein Schritt will ja nun auch, oder mehrere Schritte, wollen jetzt Arbeitsminister Hubertus Heil unternehmen, sowie auch Gesundheitsminister Spahn und Familienministerin Frau Giffey, die nun die konzentrierte Aktion Pflege gestartet haben und allerdings aber auch schon angekündigt haben, um kurzfristige Entspannung im Pflegesystem herzustellen, dass da vor allem Pflegekräfte aus dem Ausland gewonnen werden soll. Das ist so ein Vorhaben, um nämlich den Personalnotstand zu bekämpfen. Ihre Studie wirft nun auch ein Schlaglicht auf die Arbeitsbedingungen ausländischer Pflegekräfte und sie offenbart da eine, man kann sagen, Zweiklassenpraxis innerhalb der deutschen Pflege. Insbesondere nämlich sind es ausländische Pflegekräfte, die prekärer arbeiten in Deutschland. Was haben Sie da genau festgestellt?
Also da muss man feststellen, zunächst mal muss ich sagen, dass die Mehrheit der Pflegekräfte migriert sind, zu uns, in meiner Studie zumindest noch zu uns migriert sind, ohne direkt in die Pflege zu wollen, aber sie haben dann eben einen Arbeitsplatz in der Pflege bekommen. Und es sind zum großen Teil Personen, also Pflegekräfte aus Osteuropa, die zum Beispiel als Spätaussiedlerinnen aus Polen, Russland, Kasachstan und so weiter zu uns gekommen sind. Hier kann man sagen, es ist eine zwiespältige Sache. Man kann einerseits zeigen, dass sie doch im großen Umfang Zugang zu einer Pflegeausbildung bekommen haben, was im deutschen System sehr wichtig ist, weil man ohne Pflegeausbildung noch eine sehr viel schwierigere Situation im System hat. Das ist also sehr, sehr gut zu bewerten. Andererseits zeigt sich aber auch gerade im stationären Sektor, in dem die meisten beschäftigt sind, doch erhebliche Probleme auch im Alltag. Und diese Probleme im Alltag treffen zunächst auch verstärkt Personen, also Pflegekräfte ohne Ausbildung. Das verstärkt sich immer ziemlich stark. Und man kann es weiter zeigen im Arbeitsalltag, dass Pflegekräfte, also ohne Ausbildung, die migriert sind, viel, viel häufiger unbezahlte Überstunden machen, viel häufiger in prekären Beschäftigungsbedingungen sind, viel häufiger zusätzlich Reinigungstätigkeiten übernehmen müssen, häufiger von kollegialen Gesprächen ausgeschlossen sind und, und. Also hier kann man schon eine ganz deutliche Benachteiligung genau für diese Gruppe eindeutig zeigen. Und man kann auch zeigen, dass in der sozialen Interaktion mit Bewohnern und Pflege- und Familienangehörigen durchaus sich auch Schwierigkeiten zeigen. Zum Beispiel beklagen nach 15% von ihnen ausländerfeindliche Kommentare. Oder sie erleben häufiger Gewalt in der Pflege als die einheimischen Pflegekräfte. Oder sie fühlen sich weniger gewertschätzt in ihrer Arbeit als einheimische Pflegekräfte. Also auch hier zeigen sich doch deutliche Unterschiede die jetzt meiner Meinung nach nicht dazu führen soll, dass man sagt, man kann niemand einstellen, aber doch so sind, dass ich sagen würde, wenn ich so einen Prozess anstoße, muss ich auch genau schauen, was im Alltag passiert, muss den auf jeden Fall begleiten. Und weiter, ich würde auf jeden Fall sagen, es kann nicht die Lösung des Pflegeproblems sein. Ja. Die Lösung des Pflegeproblems muss darin bestehen, dass die Bedingungen in der Pflege insgesamt besser werden.
Ich hatte ja auch schon die sogenannte konzentrierte Aktion Pflege angesprochen, die nun von Gesundheitsminister, Arbeitsminister und Familienministerin gestartet wurde, um den Pflegenotstand zu lösen. Eckpunkte dabei sind ja, dass man die Ausbildung vereinheitlichen möchte, dass man einen marginal besseren Personalschlüssel den Krankenhäusern vorschreiben will und hofft, dass die Betriebe sich da schon irgendwie bereit erklären werden, einem Tarifvertrag zuzustimmen. Was braucht es denn Ihrer Meinung nach für Maßnahmen, beziehungsweise was sind so Schlüsse, die Sie aus Ihrer Studie ziehen würden, wie man genau der Situation in der Pflege in Deutschland begegnen müsste, in Bezug jetzt vielleicht auch nehmend auf das, was jetzt schon durch Gesundheits-, Arbeits- und Familienministerium vorgeschlagen wurde?
Ja, also ich würde sagen, ich finde es eine gute Ansatz, die Pflegeausbildung auch ein Stück zu vereinheitlichen, wenn man dann auch später vielleicht durch Vertiefung oder Weiterbildung dafür sorgen kann, dass auch die spezifischen Fragen, die in der stationären Altenhilfe zum Beispiel wichtig sind, da geht es ja auch sehr viel um Leben, ja, um Wohnen, um soziale Aktivitäten, das ist ja kein Krankenhaus, wenn das nochmal irgendwie deutlich werden kann. Was mir aber wichtig aus meiner Studie ist, dass eben auch andere Pflegekräfte Zugang bekommen zur Ausbildung. Das heißt, was in Schweden zum Beispiel gibt, ist ein ganz stark modulares System, dem ich dann Stück für Stück mich weiterqualifizieren kann. Es geht oft auch berufsbegleitend. Das gibt erstmal das nötige Wissen, weil auch, was auch meine Studie zeigt, zum Beispiel in Deutschland 25% der Befragten in der Altenpflege sagen, sie haben gar nicht die richtige Ausbildung, die Fachkompetenz, um ihre Arbeit zu bewältigen. Es gibt Zugang zu Wissen, was auch die Situation verbessert. Aber auch, das schafft auch diesen starken Gegensatz von, also examiniert, nicht examiniert ab. Und weil es häufig ältere Personen sind, die keine Ausbildung haben, die als Umstühlerin in diesen Bereich kommen, wobei hier keine Ausbildung bedeutet keine Pflegeausbildung, die haben oft andere Ausbildungen abgeschlossen, wäre so eine berufsbegleitende Möglichkeit auf einem modularen System eher angepasst. Also Ältere, die meinetwegen Mitte 40 sind oder 40 sind, als Umschüler in die Pflege kommen, haben ja oft nicht mehr die Möglichkeit, sagen, ich steige jetzt mal 3 Jahre aus und lebe von dem Gehalt eines Auszubildenden, ist ja gar nicht mehr möglich. Das finde ich wichtig und das würde auch Personen Migrationshintergrund helfen. Und ich fände es auch wichtig, wir haben zurzeit ja auch diskutiert, inwieweit kann man denn anerkannte Flüchtlinge in den Pflegebereich integrieren. Auch da wäre es wichtig, solche Möglichkeiten zu schaffen, weil es dann eher für sie auch von ihrer Lebenssituation akzeptabel wäre. Also in Schweden beispielsweise sind sehr viele anerkannte Flüchtlinge in die Pflege integriert worden. Das sind im Wesentlichen die Personen, die migriert sind. Und die haben doch durch diese Weiterbildung, also neben der berufsbegleitende Ausbildung, doch ganz gute Chancen gehabt, auch zu einer Ausbildung zu kommen, was mir wichtig wäre. Dann die Personalzahlen. Also wird es eine marginale Erhöhung, ist nicht viel. Auch in der stationären Altenpflege braucht man eigentlich schon mehr Personal, würde ich sagen. Und es auch interessant ist, wie weit man die Art der Organisation der Arbeit in der stationären Altenhilfe verändert. Da gibt es ja auch schon Ansätze, also kleinere Gruppen zum Beispiel zu schaffen, Hausgemeinschaften zu schaffen. All das stärkt auch, verbessert die Qualität der Versorgung, macht es dann für Pflegekräfte auch leichter.